Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Schön, dass Sie wieder zuhören. Und ich betone das Zuhören, weil das ja nicht immer selbstverständlich ist in dieser sehr lauten, auch chaotischen Welt. Rückzug und Entschleunigung, das wären ja so zwei Schlagworte unserer Zeit. Für viele ist die Welt gerade einfach zu viele Informationen, zu viele Sorgen, zu viele Anforderungen. Dagegen wirkt schon die Vorstellung vom Rauschen der Bäume oder ein knarzendes Holzhaus irgendwo in der Natur wie ein Traum. Ein Traum eben von Stille, aber nicht absoluter Stille, sondern eine Stille, die einen Raum schafft für Gedanken und vielleicht auch für Erinnerungen. In seinem neuesten Film Chaos und Stille, da erzählt Regisseur Anatol Schuster von genau so einem Rückzug. Es ist ein metaphysischer Film über eine Frau, die eines Tages beschließt, ihre Wohnung zu verlassen. Sie erlässt vorher noch all ihren Mietern die Miete, lässt Bedürftige in ihre alte Wohnung ziehen und geht dann aufs Dach und schweigt. Und obwohl das ein ganz privater Rückzug ist, eine ganz private Entscheidung, löst sie damit einen enormen Wirbel aus.
Erinnerst du dich an unsere Vermieterin und ihr spurloses Verschwinden? Was waren die Gründe für ihre Abkehr von der Welt? Wie konnte es dazu kommen, dass sie verehrt und verstoßen wurde?
Heute lebt die Hälfte der Menschheit in Großstädten. Diese soziale Dichte ist ein enormer Stressfaktor, dem unser Gehirn nicht gewachsen ist. Und so würde ich dieses neuartige Phänomen auch erklären. Die Menschen haben große Sehnsucht nach Stille.
Die Nachbarn werden wütend, die Medien berichten nonstop. Die Frage ist, ist das jetzt eine politische Ideologin oder nur eine verwirrte Frau auf ihrem Dach? Anatol Schuster inszeniert das Ganze ohne Pathos und schafft ein Porträt von extremer Entschleunigung. Vor der Sendung konnte ich mit ihm sprechen und wollte zunächst von ihm wissen, der Film heißt ja Chaos und Stille, zwei sehr gegensätzliche Begriffe. Was hat ihn denn an diesem Spannungsverhältnis interessiert?
Der Film trug den Arbeitstitel Stille. Also zunächst war die Sehnsucht nach Stille der ausschlaggebende Punkt für mich, für den Film. Und ich habe aber gemerkt, dass das Chaos immer mehr sozusagen eingekommen ist im Schreibprozess. Und ich habe gemerkt, dass die Sehnsucht nach Stille aus einem zunehmenden Chaos erwächst, das sich gesamtgesellschaftlich auf jeden Fall abzeichnet durch eine Zunahme an Stress, eine Zunahme an Unübersichtlichkeit und auch Bedrohungsszenarien, die wieder zunehmen, eine Abnahme von Sicherheit, von Traditionen und so weiter. Und in diesem Spannungsfeld des Chaos wächst eben eine Sehnsucht danach, wieder innezuhalten, nach Einfachheit. Und es nimmt verschiedene Formen und Facetten an. Und um diese Leerstelle, um die geht es in dem Film und um die kreist der Film. Der Film erzählt nicht so geradlinig und linear, sondern eher in so Kreisbewegungen, die sich so langsam spiralförmig ausdehnen.
Ja, und trotzdem hat er ein Zentrum, würde ich sagen, zumindest eine Hauptfigur, Clara, eine Frau, ja, die sich eines Tages, würde ich so sagen, verabschiedet von allem, von Besitz, von Beruf, auch von ihrer Sprache. Sie zieht aufs Dach und erlässt ihren Mietern die Miete. Was ist das für eine Frau? Wie verstehst du sie als Figur?
Also auch erstmal ganz klar als eine Sehnsuchtsfigur, also als eine Frau, also das im doppelten Sinne, eine Frau, die ganz stark dieser Sehnsucht folgt, die sagt, hier und jetzt nicht mehr weiter, ich folge jetzt dem, was ich für einen inneren Drang verspüre. Und dieser Drang zieht sie erstmal dahin, sich von ihrem Besitz zu lösen, von dem Materiellen. Aber damit ist nicht Schluss. Also sie trennt sich dann auch von sozialen Bindungen, von ihrem sozialen Status und löst immer mehr das, was wir gemein in Identität nennen können, auf. Also sie gibt immer mehr ihre Schichten ab und zurück bleibt eigentlich ein Seinszustand. Das klingt jetzt erstmal romantisch, aber in dem Film nimmt das ja durchaus kuriose Formen an und zwar besonders deshalb, weil der Film nicht aus ihrer Perspektive allein erzählt, sondern eigentlich von den Menschen, die sie sehen und die sich fragen, was ist mit dieser Frau los? Und der Film folgt also mehr den Perspektiven der Menschen, um sie herum und interessiert sich sehr dafür, was das mit den Menschen macht, wenn jemand so klar sich von dem verabschiedet. Wozu, würde ich sagen, wir im Allgemeinen nicht den Mut haben oder hätten. Und damit bringt der Film aber auch nochmal ein ganz anderes Chaos mit. Nämlich er destabilisiert sozusagen die Gewissheiten der Menschen. Er bringt das Leben der Menschen ins Wanken.
Ja, es ist ja erstmal, könnte man sagen, eine sehr private Entscheidung dieser Frau. Aber sie bleibt ja nicht persönlich und privat. Sie schlägt wirklich Wellen. Also Nachbarn reagieren gereizt und wütend. Medien schalten sich ein. Jetzt nehmen wir vielleicht die Position dieser anderen Menschen an. Was provoziert sie? Womit fühlen sie sich denn so angesprochen, dass wirklich alle reagieren auf Clara und ihren Ausstieg quasi aus dem, was man so Chaos um sie herum nennen könnte?
Jeder Mensch kann in Clara etwas wiederfinden, einen Teil, der in ihm angesprochen wird oder in ihr. Und das können positive Anteile sein, also ich sehne mich auch danach, alles abzugeben oder eine andere Verantwortung zu übernehmen für andere Menschen, mich um andere Dinge zu kümmern. Aber es gibt auch Menschen, die sich total provoziert fühlen. Und ich würde sagen, das ist etwas ja, was gesellschaftlich total sichtbar und spürbar ist. Nehmen wir zum Beispiel die Klimakrise, in der wir stecken. Also allein das Wort Klimakrise, es gibt so viele Menschen, die sich kolossal provoziert fühlen durch diesen Begriff oder die inzwischen Buttons tragen gegen die Grüne Partei, weil die sich diesem Thema so annehmen, weil sie sich so provoziert fühlen von dieser Partei, weil es Menschen gibt, die unsere Gewissheiten in Frage stellen, die auch sagen, so können wir den Standard, den wir uns geschaffen haben über die letzten Jahrzehnte, kann der so beibehalten werden oder müssen wir nicht auch uns auf einen neuen Verzicht einstellen. Und das ist eigentlich nicht wirklich kompatibel mit unserer gesamtgesellschaftlichen Situation. Und deswegen fühlen sich manche davon massiv bedroht. Andere wiederum spricht es total an und gehen damit. Aber der Film hat sehr viele verschiedene Facetten. Einmal gibt es einen Psychiater, der aus einer psychologischen Sicht betrachtet, der aber selbst gefühlsmäßig davon berührt wird und auch seine Gewissheiten und Überzeugungen in Frage stellt. Dann gibt es natürlich ebenfalls eine protagonistische Figur in dem Film, den Komponisten Jean, der dieses Thema Stille in seiner Musik verarbeitet, also eine künstlerische Komponente dem hinzufügt, also der sich mit dem Thema Stille künstlerisch auseinandersetzt. Und alle Figuren in dem Film sind direkt oder indirekt von dieser Hauptfigur und auch von diesem Phänomen, was Clara auslöst oder dieser Aura infiziert.
Damit geht der Film natürlich aber auch so politischen Fragen nach, dass individuelle Entscheidungen wie die von Clara immer kollektiv umgedeutet werden. Und daraus gibt es ja kein Entkommen, oder?
Ja, absolut. Also für mich steckt der Film auch gar nicht im Privaten fest. Also mich interessiert immer dieses Spannungsfeld zwischen dem Privaten oder Persönlichen und dem Gesellschaftlichen. Und wie eine vielleicht persönlich positive Entscheidung in etwas gesellschaftlich Negatives umschwingen kann oder umgekehrt. Und auch, dass man die Dinge da gar nicht mehr in der Hand hat. Also sie verliert ja auch ein Stück weit Kontrolle über das, was sie selbst auslöst oder das Phänomen, für das sie steht. Auch das ist ja gesellschaftlich, also nehmen wir eine Greta Thunberg, die eine Bewegung in Gang gesetzt hat, die sich niemand hätte erträumen können. Und diese Figur wurde plötzlich zu so einer Galionsfigur für etwas hergenommen. Sie hat es tatsächlich dann auch politisch angenommen und erfüllt und ist dem sozusagen in die Fußstapfen getreten. Aber bei Clara ist es anders. Sie nimmt diese Rollenzuschreibungen nicht an. Sie verweigert sich dem. Und das ist eine weitere Provokation. Man könnte auch sagen, der Film ist eine moderne filmische Adaption der Bartleby-Figur, der ja auch eine moderne literarische Figur ist, also eine Figur, die unsere Moderne hervorgebracht hat. Also auch, da geht es auch um Einsamkeit. Also eine Figur, die das Produkt einer gesellschaftlichen Einsamkeit ist.
Stichwort Entziehen. Wir haben ja schon das Künstlerpaar Jean und Helena im Fokus erwähnt. Das sind ja zwei Menschen, die, könnte man sagen, sich mit Musik gegen den Lärm der Welt behaupten wollen. Ja? Was hat dich denn an dem Kontrast jetzt interessiert zwischen denen, die sich durch die Kunst entziehen wollen, ist ja auch eine Art von Entzug, und einer, die sich ganz real auf dem Dach ihres Hauses entzieht?
Also ich würde sagen, in unserer Zeit sind wir sehr stark dem Materiellen verhaftet, im Materiellen verhaftet. Also das Materielle hat einfach eine extrem große Bedeutung. Und der Film behandelt aber Immaterielles, also Geistiges oder auch spirituelle Themen. Also ganz besonders Clara, die sich ja dem allen entzieht, begibt sich somit in einen geistigen Raum, einen inneren Raum, einer inneren Freiheit, die andere vielleicht fühlen oder erspüren können, aber nicht sehen können. Und die Musik ist die künstlerische Form, die halt auch durch das Immaterielle lebt. Also die Musik und das Musische, das ist ja dadurch so besonders und so einzigartig. Diese kulturelle Hervorbringung, dass Menschen zusammenkommen, Instrumente in die Hand nehmen und daraus Musik erzeugen, Klänge erzeugen, die gemeinschaftlich etwas Besonderes ergeben und Sinn stiften für den Zuhörenden, und zwar für jeden auch in seinem Kopf ein eigenes Werk sozusagen entstehen lässt. Das finde ich total faszinierend, und ich finde, da entspricht die Musik auch am meisten diesem Thema der Stille. Also insofern korrespondiert für mich die Figur der Clara, die sich von allem entzieht, und dem Jean, dem Komponisten, die korrespondieren einfach sehr eng miteinander, weil beide suchen nach etwas Immateriellem und gehen da aber sehr weit in ihrer Art.
Auch vielleicht eine Utopie, eine Gesellschaft, die anders sein könnte, sollte?
Ja, durchaus. Ich würde es aber so beschreiben, also Clara lebt etwas, was Jean nur, also in Anführungsstrichen nur, in seiner Kunst ausdrücken kann. Und andersrum, Jean schafft etwas künstlerisch oder musikalisch, was Clara ist. Insofern, genau, bedingen die beiden einander. Ja.
Chaos und Stille ist nicht nur der Titel und das Thema dieses Films, es ist ja auch ein Film über Klang, und der verbindet auch Musik, Geräusch, Schweigen auf sehr interessante Weise. Welche Rolle sollte denn jetzt die Tonebene des Films spielen? Ist ja eigentlich der, wenn man so will, der nächste Hauptdarsteller.
Ja, durchaus. Also es war auch eine immens intensive Arbeit und höchst filigrane Arbeit, wo der Sounddesigner, der auch die Tonmischung gemacht hat und auch den Setton aufgenommen hat, auch wirklich ganz Grandioses geleistet hat, also den ganzen Ton gestaltet hat. Und da war es eben ganz wichtig, also die Herausforderung war, Klänge zu finden, die Stille transportieren. Und Stille ist ja eigentlich in unserer Welt überhaupt nicht vorhanden. Sie ist ja eigentlich immer durch ihre Abwesenheit nur vorhanden, also als Negativ, wie ein Fotonegativ, wie ein Negativabzug. Es gibt ja keinen Ort auf der Welt, der in dem Sinne still ist. Und Stille, wenn wir wirklich in einem total isolierten Raum sind, der still ist, fühlen wir uns ja total bedroht und beengt. Also das ist eigentlich was sehr Bedrohliches und Gefährliches. Also sozusagen was Lebloses. Und wir wollten hier die Stille aber beleben. Eine Stille finden, die klingt, die schwingt und die angenehm ist. Und insofern würde ich Stille auch mehr als wie so ein Pendel beschreiben, was im Gleichklang und im Gleichgewicht steht. Und die Zusammenarbeit mit dem Komponisten und auch dem Sounddesigner war dann eng miteinander verbunden. Der Komponist hat hier wirklich neue Musik geschrieben, die dann der Schauspieler im Film ja auch schreibt. Also im Film geht es ja auch um die Entstehung eines zeitgenössischen Musikstücks, das Stille heißt. Also der Protagonist begibt sich künstlerisch auf die Suche nach der Stille, und die ist auch zu hören. Wir haben jetzt auch gerade erfahren, dass ein avantgardistisches Label die Musik, den Soundtrack veröffentlichen wird, was mich sehr freut, weil ich finde, die Musik kann auch für sich stehen. Genau.
Da fühlt man sich direkt an Philip Glass berühmtes 4 Minuten 44 Stück erinnert. Da stehen sie in einer gewissen auch musikalischen Tradition, aber filmisch. Und das fand ich auch interessant. Kratzt der Film an einer gewissen Metaphysik, was ich sehr spannend fand, weil ich das eher so aus einem Kino der 1980er Jahre kenne. Tarkowski, Kechlowski, an den ich auch denken musste. Also so großes osteuropäisches Kino, das eben auch nachdenkt über den Menschen in einer Welt und die Welt auch im Menschen. Sind das so Ideen von Kino, die auch Pate standen, auch für das Visuelle des Films?
Das freut mich, dass Sie das so beschreiben, dass du das so beschreibst, weil die Tarkowski Filme haben mich definitiv tief geprägt in meinem filmischen Denken und Fühlen und meinem filmischen Arbeiten. Aber es gab jetzt nicht in dem Sinne einen Paten, der unmittelbar für den Film stand. Ich denke, es ist aber sozusagen in mein Fleisch und Blut übergegangen, auch so ein filmisches Atmen. Ich denke aber, dass der Film Chaos und Stille, der ja nur 83 Minuten lang ist und immens viele Figuren zeichnet in einer Großstadt, die pulsiert und hin und her springt, auch wirklich was sehr Rastloses hat. Also ich finde, das ist auch ein Abbild unserer jetzigen Zeit, aber durchaus eine Rückbesinnung an metaphysische Fragen. Also wer sind wir als Menschheit und wo bewegen wir uns hin? Was ist der Einzelne? Und sind wir wirklich so frei, wie wir uns in unserem täglichen Trott empfinden? Oder ist nicht irgendwie so diese gesamtgesellschaftliche Bewegung von Menschen, die wie Ameisen umherkriechen, irgendwie dann doch so eine Bewegung, die wir als einzelne Menschen gar nicht so kontrollieren können? Oder werden wir nicht vielmehr davon auch mitgesteuert? Also das sind für mich große Fragen, die der Film anstößt in kleinen nachdenklichen Momenten und auch durchaus mit einer Portion Humor, würde ich sagen. Also genau, das sind so Facetten, die mich da interessiert haben.
Chaos und Stille heißt der neue Film von Anatol Schuster, ist zu sehen seit Donnerstag in unseren Kinos. In Südkorea, da hat diese Woche ja der Kandidat der linksliberalen Demokraten die Präsidentschaftswahl gewonnen und mit ihm kommt neue Hoffnung, auch für die südkoreanische Filmszene. Denn unter dem konservativen Vorgänger fühlte sich die Branche häufig vernachlässigt, manche sprachen sogar von einem kulturpolitischen Desinteresse, besonders gegenüber dem Kino. Dabei galt ja Südkorea jahrelang als das große Filmwunder Ostasiens, gefeiert wurden die Werke auf allen wichtigen Festivals, es war auch erfolgreich an den internationalen Kinokassen, auch übrigens in Deutschland, das koreanische Kino, das galt als stilprägend in Genre und in Ästhetik. Doch im Land selber ist von diesem Glanz der letzten Jahre wenig jetzt übrig geblieben, denn die Zahl der Produktionen ist drastisch gesunken, große Studios setzen lieber auf Streaming-Serien für den globalen Markt, während das einheimische Kino immer weiter an Boden verliert. Jetzt also hofft die Branche auf politischen Rückenwind und auf ein Comeback im Kinosaal. Christian Berndt über den südkoreanischen Film im Krisenmodus.
And the Oscar goes to Parasite.
2020 verkündet Jane Fonda den Oscar für den besten Film. Mit der Gesellschaftssatire Parasite bekommt zum ersten Mal in der Oscar-Geschichte ein fremdsprachiger Film die Auszeichnung. Dieser Erfolg steigerte noch einmal das internationale Interesse am südkoreanischen Film, der seit Jahrzehnten weltweit Festivalerfolge feiert. Aber nun scheint es mit dem sogenannten südkoreanischen Filmwunder vorbei zu sein. Dieses Jahr war zum ersten Mal seit 16 Jahren kein koreanischer Film in der offiziellen Auswahl von Cannes.
Many film donors, industry professionals have pointed out.
In der Filmbranche, so die südkoreanische Filmkritikerin So-Yeon Im, wird schon seit längerem darauf hingewiesen, dass das koreanische Kino den Generationswechsel verpasst hat. Auf den internationalen Festivals sieht man vor allem die Autorenfilmer, die schon vor 20 Jahren dabei waren. Für junge koreanische Filmschaffende ist es laut Im heute richtig schwer, sich durchzusetzen.
Under President Yoon, the situation was quite difficult.
Unter dem vorherigen konservativen Präsidenten Yoon war die Situation für die Filmszene sehr schwierig. Die Förderungen für Kultur und Film waren gekürzt worden. Angeblich, so Im, wollte der Präsident damit die als liberal geltende Filmindustrie schwächen. Jetzt hofft man in der Branche auf den neuen Präsidenten, der gilt als Filmfreund. Aber noch entscheidender ist die wirtschaftliche Krise des südkoreanischen Films. Während der Pandemie, sagt Im, gingen die Filminvestitionen zurück und damit auch die Anzahl der koreanischen Filme. Deshalb sind die Studios vorsichtiger geworden und investieren eher in risikoarme Projekte mit etablierten Regisseuren. Viele junge Filmschaffende haben daraufhin zu den Streamern gewechselt. Das käme allerdings für den Nachwuchsregisseur So Hin-an Lo nicht in Frage. Die Streamer, so Hin-an Lo, wollen Fabrikware, deswegen würden nur sehr wenige seiner Kollegen für sie arbeiten. Viele der jungen Filmschaffenden versuchen, sagt So Hin-an Lo, das Geld für ihre Filme selbst aufzutreiben. Er hat letztes Jahr mit That Summer's Lie einen hochgelobten Debütfilm über eine abgründige Teenagerliebe gedreht, in dem es um Themen wie Teenager-Schwangerschaft und Betrug geht. In Korea, sagt So Hin-an Lo, ist so ein Film ungewöhnlich, das Publikum reagierte gespalten. Er möchte über die realen Nöte junger Menschen in Korea erzählen, meint er, aber für Filme mit solchen Tabuthemen bekomme man schwer Förderung. That Summer's Lie lief letztes Jahr auch auf dem koreanischen Filmfest Frankfurt. Programmerin Buket Cekic hat die koreanische Filmkrise direkt zu spüren bekommen.
Definitiv. Also wir merken schon, dass die Auswahl geringer ist. Und wir versuchen natürlich nicht nur Blockbuster zu nehmen, sondern suchen uns auch explizit nischige Filme und Arthouse- und Indie-Filme. Ich sage mal so, vor 3-4 Jahren hatten wir schon mehr Auswahl und konnten auch pingeliger sein.
Aber das Publikumsinteresse an koreanischen Filmen ist ungebrochen, meint Cekic.
Es ist einfach akzeptierter geworden, weil also ich bin jetzt seit 10 Jahren bei unserem Festival dabei und ich würde sagen, jede zweite Person kann mittlerweile behaupten, er hat einen koreanischen Film gesehen. Und das ist schon eine sehr, sehr große Wandlung, wenn man jetzt vor 10 Jahren noch überlegt. Also es wächst rapide und der Wandel ist auch rapide.
Aber die koreanische Filmkrise betrifft nicht nur den Arthouse-Film. Die großen koreanischen Studios bringen dieses Jahr halb so viele Produktionen heraus wie vor der Pandemie. Inzwischen fehlen den Kinos die Filme, so die deutsch-koreanische Produzentin Ali.
Es werden einfach keine Filme finanziert. Eine Firma wie CJ hat, glaube ich, 3 oder 4 Jahre lang keinen einzigen Film finanziert. Sie haben ihr ganzes Gewicht in den letzten Jahren eher so auf TV-Serien. Auch da gibt es Schwierigkeiten, weil da immer weniger irgendwie Funding passiert. Der Grund, es ist ja nicht nur in Korea so, sondern auch in anderen Ländern so, ist, keiner ins Kino geht.
Die Studios hatten in der Pandemie Filme auf Vorrat hergestellt, die erst nach und nach ins Kino kommen, denen aber inzwischen das Publikum fehlt. Im ersten Quartal dieses Jahres sind die Zuschauerzahlen um ein Drittel niedriger als 2024. Deshalb werden die Budgets gekürzt, was die Filme wiederum weniger reizvoll fürs Publikum macht. Selbst bedeutende Autorenfilmer wie Lee Chang-dong drehen nun für Netflix, weil die Finanzierung fehlt. Trotzdem ist Filmkritikerin Soo-yeon Im optimistisch. Ob das Publikum kommt, sagt Im, hängt ganz klar von der Qualität der Filme ab. Letztes Jahr haben 2 koreanische Filme jeweils mehr als 10 Millionen Zuschauer ins Kino gezogen und in Südkorea gibt es eine junge Generation von top ausgebildeten, hochmotivierten Filmschaffenden. Verloren ist das südkoreanische Kino also noch lange nicht.
Das südkoreanische Kino, das hat sich ja schon einmal neu erfunden. Vielleicht gelingt ihm es ja jetzt ein weiteres Mal. Der Zustand des politischen Dokumentarfilms ist jetzt unser Thema. Vielleicht sogar noch mehr, vielleicht sogar die Kategorie Non-Fiction. Für viele ist das nicht nur ein Begriff, es ist sogar eine Haltung. Und genau das will die Dokumentale zeigen. Das Berliner Festival für dokumentarische Erzählformen geht nächste Woche in die zweite Ausgabe. Vom 12. bis zum 22. Juni bringt es über 40 Dokumentarfilme auf die Leinwände der Hauptstadt. Dazu gibt es Podcasts, Bücher, Virtual Reality Projekte und Performances. Die Themen sind dabei klar, es geht um Demokratie, Menschenrechte, Widerstand, aber auch um Kreativität, Öffentlichkeit und individuelle Lebensentwürfe. Eröffnet wird das Festival mit einem Experiment namens Glanz und Widerstand, das der Ikone Marlene Dietrich nachspürt, als, wie es heißt, Recherche zwischen Tanz, Film, Schauspiel und Lesung. Und mittendrin immer das Nachdenken über die Kraft des dokumentarischen Erzählens. Über den Stand des politischen Dokumentarfilms spreche ich jetzt mit der künstlerischen Co-Leiterin der Dokumentale, Anna Ramskogler-Witt. Guten Tag.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Dokumentarfilmfestivals gibt es ja grundsätzlich sehr viele. Was macht denn jetzt die Dokumentale in ihrem zweiten Bestehensjahr anders? Also was war Ihre Idee, als Sie das Festival ins Leben gerufen haben?
Zum einen ein Dokumentarfilmfestival nach Berlin zu bringen, das sich mit Dokumentarfilmen und Medien auseinandersetzt. Wir schauen uns Dokumentarfilme an, das ist im Herzen des Festivals, aber wir beschäftigen uns auch mit nicht-fiktionalen Erzählweisen rundherum. Das bedeutet Sachbücher, Podcasts, aber auch Gespräche, Fotografien, also alles, was aus dem nicht-fiktionalen Bereich kommt. Und wir wollen da wirklich so ein Fenster zur Welt öffnen und die Leute einladen, die schönen, die grausamen, die inspirierenden und die berührenden Momente unserer Geschichte zu erleben.
Nächste Woche geht die Dokumentale ja in die zweite Ausgabe. Wie würden Sie das beschreiben? Was hat sich für Sie verändert, jetzt atmosphärisch, aber auch programmatisch nach der Resonanz vom ersten Jahr?
Also wir hatten ja letztes Jahr eine Summer Preview und ausprobiert, wie ein Festival im Sommer funktioniert und dann das Festival im Herbst. Der Herbst ist in Berlin sehr voll und die Summer Preview hat so viel Spaß gemacht. Dieses Open-Air-Kino, dieses draußen nach dem Film zusammensetzen, miteinander sprechen, dass wir dieses Jahr beschlossen haben, wir verlegen das Festival in den Sommer, was sich nach einer sehr guten Entscheidung anfühlt. Es soll kommendes Wochenende auch wunderschönes Wetter sein. Der zweite große Unterschied ist, wir haben uns dafür entschlossen, das erste Festivalwochenende uns auf eine Location, nämlich die Atelier Gans. Das ist Berlins ältestes Filmstudio am Rande vom Tempelhofer Feld. Dort hat schon Marlene Dietrich gefilmt, zu verlegen und dort ein ganzes Wochenende wirklich die Menschen einzuladen, zu kommen, den ganzen Tag zu verbleiben, ihre Kinder mitzubringen. Wir haben auch ein Kinderprogramm auf der Dachterrasse, Lesungen mit einem Glas Wein genießen, unten in unserem Live-Podcast-Studio dem liebsten Podcast zuzuhören, nebenbei Dokumentarfilme zu schauen, an Fachdiskussionen teilzunehmen, VR-Brillen aufzusetzen, also das volle Erlebnis zu haben. Und danach konzentrieren wir uns auf die Kinos und auf unsere D-Launch-Reihe, wo wir Filme in Clubs und Kulturorten zeigen. Immer kombiniert oder so weit wie möglich mit einem Q&A mit einer Regisseurin, Protagonistin oder Expertin danach.
Wenn Sie auf die Themen Ihrer Projekte, die Sie zeigen und ausstellen werden, blicken, ich weiß, das ist eine große Frage, weil es hunderte Themen gibt, aber würden Sie sagen, dieses non-fiktionale Erzählen, um das es hier im Kern geht, das hat sich jetzt irgendwie verändert in Zeiten, wo Realität und Fiktion sich ja eh immer stärker vermischen?
Es hat sich ein bisschen verändert. Man merkt es vor allem an den Themen, die uns auf uns zukommen. Wir haben zum Beispiel einen wunderbaren Film vom österreichischen Regisseur Friedrich Moser dabei, How to Build a Truth Engine. Bei dem geht es genau um das, wo hört Fiktion auf und wo fängt Realität an oder andersrum. Aber auch in anderen Filmen geht es immer wieder um diese schmale Linie, was ist jetzt wirklich und was ist erfunden. Gerade bei VR-Projekten kann man sagen, da ist der Grat ganz schmal, weil es ja nachgebaute Welten sind. Auf der anderen Seite finde ich es gerade in der heutigen Zeit wichtig, sich mit dieser feinen Linie auch auseinanderzusetzen, weil sobald ein Mensch eine Kamera aufstellt und eine Frage stellt, nimmt er natürlich einen besonderen Winkel auf und nicht das, was hinter ihm passiert. Deswegen ist dieses Auseinandersetzen, Hinterfragen, sich austauschen, was wir auch in unserem Fachprogramm machen, das parallel dazu stattfindet, finde ich so essentiell.
Ein Schwerpunkt in diesem Jahr ist die Auseinandersetzung mit Korruption in Kooperation mit Transparency International. Warum gerade dieser Fokus und was kann denn so dokumentarisches Storytelling in diesem Kontext leisten?
Also wir haben das große Glück, mit Transparency International eine sehr filmaffine NGO gefunden zu haben und wir haben uns tatsächlich über das Thema Film und Impact angenähert. Das heißt, es geht darum, wenn man einen Film zeigt, dann ist man danach inspiriert und was macht man damit? Korruption durch Film aufzuzeigen ist natürlich wunderbar. Roberto Perez Rocha von Transparency nennt das Dokumentarfilme als Werkzeuge gegen Korruption. Weil sie zum einen die Geschichten von Mut und Widerstand erzählen, von diesen einzelnen kleinen, oder klein ist das falsche Wort, von diesen einzelnen Personen, die gegen Korruption aufstehen. Und auf der anderen Seite halt auch als Tool gegen Menschen, die ihre Machtposition ausnutzen, sehr wirksam sind. Wir haben im Programm zum Beispiel, um die verschiedenen Medien aufzugreifen, Terrible Humans von Patrick Ally, ein Buch über Korruption und Mafia, ist wirklich ein guter Thriller, leider realistisch, wird ein super spannendes Gespräch. Wir haben eine Ausstellung zu Leid, ein Blick auf Serbiens Protestbewegung. Und im Bereich der Filme haben wir zum Beispiel den Film The Accidental President über die belarussische Präsidentschaftskandidatin Tikhanovskaya, der ihr wirklich folgt und diesen ganzen Entstehungsprozess, wie sie in die Politik kommt, manchmal, man hat so das Gefühl, ein bisschen unfreiwillig auch sichtbar macht, um politische Prozesse in dem Kontext auch so ein bisschen transparent macht, natürlich aus einer sehr bestimmten Sichtweise.
Sie eröffnen das Festival mit Glanz und Widerstand, einer, wie ich lesen konnte, immersiven Performance zu Marlene Dietrich. Inwiefern ist dieses Projekt ein guter Start ins Festival?
Es zeigt die Bandbreite des dokumentarischen Erzählens. Es ist tatsächlich im Rahmen des Festivals entstanden. Wir waren mit befreundeten Choreografen, die ehemalige Solotänzer vom Berliner Staatsballett sind, in den Ateliergans, in diesem wunderbaren alten Studio, wo Marlene Dietrich selber auch gedreht hat. Und dann kam die Idee, können wir nicht etwas gemeinsam machen? Okay, und jetzt, wie verbindet man Ballett und Dokumentarfilm? Das war erstmal eine große Denkaufgabe. Und dann sind wir drauf gekommen, okay, wir erzählen auf diesem Gelände in multiplen Stationen über Tanz, Lesungen, Filmausschnitte die Geschichte von Marlene Dietrich. Das Ganze hat sich als sehr komplex herausgestellt, war ein spannender Entstehungsprozess, aber ich habe jetzt zum ersten Mal die ersten Endproben gesehen. Es wird absolut großartig und hervorragend, hoffe ich.
Zu sehen auf der zweiten Dokumentale. Vielen Dank an die Co-Leiterin der Dokumentale, Anna Rams-Kogler-Witt, für den Besuch. Vielen Dank.
Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Wir bleiben noch mal kurz bei der Dokumentale, über die wir gerade sprachen. Dort wird ein Dokumentarfilm zu sehen sein mit dem sehr schönen Titel »Im Osten was Neues«. Darin beobachtet Regisseurin Lorraine Blumenthal einen ungewöhnlichen Integrationshelfer im kleinen Ort Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern.
Wenn ich meine Geschichte preisgebe, das fällt mir immer wieder schwer. Da kannst du einen geben, der da gar nicht mit klarkommt.
Hau ihn rein!
Wenn ich mal so überlege, wie ich die absolut gehasst habe und versucht habe, die zu provozieren, warum habe ich das gemacht?
Dieser Frage geht der Dokumentarfilm nach. Thomas Eichi Eichstätt trainiert in Torgelow eine Fußballmannschaft mit geflüchteten Jugendlichen. Er übernimmt dabei Verantwortung, auch ehrenamtlich. Doch er hat eine andere Vergangenheit. Trainer Eichi, wie ihn alle nennen, war ein bekennender Rechtsradikaler, war gegen Ausländer, war gegen Geflüchtete. Von diesem Wandel erzählt der Film von Lorraine Blumenthal, die ich vor der Sendung sprechen konnte. Und ich wollte von ihr zuerst wissen, wie sie überhaupt auf diesen Trainer Eichi aufmerksam wurde.
Also ich war auf der Recherche für ein anderes Thema oder ein ähnliches Thema und habe im Nordkurier in dieser Zeitung quasi einen Artikel über ihn gelesen. Und da erzählt er von seiner Vergangenheit als Rechtsextremist, erzählt aber auch vornehmlich von seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Fußballtrainer. Und das hat mich interessiert oder zumindest fasziniert oder so, dass ich gedacht habe, okay, das könnte vielleicht ein Dokumentarfilm werden. Aber das stellt sich dann oft erst heraus, wenn man die Leute dann auch tatsächlich getroffen hat, wenn man merkt irgendwie, die sind auch bereit, sich vor die Kamera zu stellen. Also da muss man schon noch ein paar mehr Sachen dann abklopfen, bevor es wirklich losgeht. Und natürlich halt Förderung und Gelder, aber...
Der Film lebt von einer erstaunlichen Nähe, die wir bei ihm sind. Am Küchentisch sitzen wir da, diese vielen Zigarettenpausen, die er braucht. Wie lange hat das eigentlich gedauert? Wie viel Zeit musste man investieren, um Eichi so nahe zu kommen, dass er vielleicht auch diese Kamera vergessen kann?
Also ich muss sagen, das ging tatsächlich bei ihm relativ schnell. Ich würde ihn generell auch als wirklich sehr warmherzigen und offenen Menschen beschreiben, beziehungsweise auch wirklich seine ganze Familie. Er hat ja 5 Kinder, die uns total offen und warmherzig aufgenommen haben, seine Frau ebenso. Also er bringt da auch schon das nötige, so die nötige Empathie oder das Gefühl so mit, dass man sich da annähern kann, dass er komplett die Kamera vergessen hat. Wir haben ja über 2 Jahre ungefähr knapp 30 Drehtage gehabt und waren immer wieder vor Ort. Teilweise war ich auch ohne Kamera vor Ort. Und ich glaube, zumindest für mich, für meine Arbeit ist es immer so, dass ich immer natürlich die Leute erstmal ohne Kamera treffe und dass ich dann auch so ein Vertrauensverhältnis irgendwie aufbauen kann. Und ich würde mal sagen, vielleicht nach dem ersten oder zweiten Drehtag war das eigentlich so recht normal für alle, dass wir da sind. Ich glaube, vielmehr war dann irgendwann die Frage, wann geht ihr wieder? Und dann die Frage, kommt ihr jemals wieder? Also es war, dass die Kamera vergessen wurde, das war relativ schnell.
Er war ja tief in der rechten Szene verwurzelt als junger Mensch da in Ostdeutschland. Er spricht auch teilweise in dem Film von Steine werfen, Parolen rufen. Einmal spricht er davon, Ausländer zu vernaschen. Heute trainiert er eben eine Mannschaft mit Tschetschenen, Afghanen. Wie erklären Sie sich jetzt diesen Wendepunkt? Das ist ja wirklich, man könnte vom Saulus zum Paulus sagen, aber das ist ja schon eine enorme Leistung, dieser Wandel. Charakterlich zumindest.
Ja, also ich, so wie ich es wahrgenommen habe in unseren vielen, vielen Gesprächen und auch mit seiner Frau, hatte das so 2 Wendepunkte. Ich glaube, das erste Mal, als er sich dann abgewandt hat von der rechten Szene und die Familie auch aus Neubrandenburg weggezogen ist, das hatte primär, glaube ich, mit seiner familiären Situation zu tun, dass er ein Kind erwartet hat, dass seine Frau ihm damals wirklich ganz klar gesagt hat, rechte Szene oder wir. Das war, glaube ich, der erste Impuls für ihn, da auszusteigen und zu sagen, das lasse ich jetzt. Das hat auch natürlich viel mit dem Alkoholkonsum zu tun, nicht zu Hause sein etc. Aber tatsächlich, dass dann diese Reflexion bei ihm passiert ist, in einem zweiten Schritt war, als er halt ehrenamtlich in diesem Jugendclub angefangen hat zu arbeiten und da erste Berührungspunkte gehabt hat, halt mit Menschen, die aus anderen Ländern, andere Herkunftsländer hatten. Und ich glaube, er brachte schon wahrscheinlich immer sowas Offenes eigentlich mit sich. Und dadurch, dass die rechte Szene oder diese Menschen irgendwie wahrscheinlich nicht mehr so auf ihn eingewirkt haben, hat das vielleicht diese Offenheit begünstigt. Aber ich glaube, wirklich erst im Austausch oder in der Begegnung mit diesen Menschen hat er wahrscheinlich bei sich gemerkt, okay, da war wirklich was faul.
Das ist ja auch eine Erzählung von jungen Menschen. Also Trainer Eichi, das ist die eine Figur. Und dann folgst du auch zumindest zwei konkret noch weiteren Jugendlichen. Warum war dir das wichtig, dass auch die zur Sprache kommen bei dieser Geschichte des Trainers letztendlich, nicht wahr?
Ja, also ich glaube, mein Fokus oder mein Interesse in der Hinsicht war halt wirklich so dieses Torgelow als Stadt zu sehen, wo halt diese Begegnungen stattfinden. Also das war für mich interessant. Ich glaube, jetzt rein aus einem dokumentarischen her, ich glaube, Geschichten von Aussteigern kennen wir. Wir kennen Geschichten von Geflüchteten, also zumindest je nachdem, in welcher Bubble man ist. Aber die sind hörbar und zugänglich, wenn man das dann hören möchte. Und für mich war das einfach interessant, das irgendwie so beides zu kombinieren. Ich glaube, gerade so in Zeiten, wo wir immer so diese eine Sichtweise haben, war es mir total wichtig, wirklich diesen Sprung jeweils von Assad, dem zu dem Zeitpunkt fast 18-jährigen Jugendlichen zu machen und halt auch Thomas Bundu, der ein bisschen älter war, deren Geschichten mit zu integrieren. Und dann natürlich auch in Kombination mit Eichi, mit einer Person, die vor Ort verwurzelt ist, war das für mich total spannend, da hin und her zu springen.
Was interessant ist, was Sie auch alle verbindet, ist, dass Sie irgendwie auf eine Akzeptanz vom Staat warten. Natürlich, einige haben Angst vor abgeschoben werden, es geht um Aufenthaltserlaubnis, aber auch Eichi arbeitet ja ehrenamtlich, ohne festen Job. Und der Film nimmt sich Zeit zu zeigen, dass er eigentlich was anderes möchte. Er möchte in irgendeinem Verhältnis zur Stadt angestellt werden. Was erzählt dieser Konflikt eigentlich über unser Verhältnis zu diesem Engagement, diese Menschen, die ja was leisten und dann manchmal hören, es geht leider nicht?
Also ich glaube, ich finde, das hat, da merkt man irgendwie, wie wichtig diese Wertschätzung ist. Und das ist jetzt, ich will das nicht beides gleichsetzen, das sind wirklich unterschiedliche Lebensrealitäten, das muss man auch sagen, ob man als Geflüchteter hierher kommt und auf eine Akzeptanz vom Staat wartet im Sinne von, was ist eigentlich mit meiner Lebensgrundlage, ne? Das ist wirklich nochmal eine andere Fallhöhe als ein Angestelltenverhältnis als Deutscher hier. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, dieses Warten auf Wertschätzung vom Staat ist unheimlich anstrengend und ich glaube, was jetzt sein Ehrenamt angeht, ist das auch irgendwie ein bisschen, ja, es ist irgendwie so ein bisschen tragisch, weil auf der einen Seite bekommt er ja unglaublich viel Aufmerksamkeit. Er bekommt einen Ehrenamtspreis nach dem anderen. Er bekommt diesen Brief im Film auch von der Bürgermeisterin, die sich ganz herzlich bedankt, aber halt kein Angestelltenverhältnis anbieten kann. Das hat natürlich auch strukturell was zu tun, wer welcher Arbeitgeber ist etc. Aber ich glaube grundsätzlich, gerade was unser Ehrenamt angeht, ist es natürlich total tragisch, dass man so einen feuchten Händedruck bekommt für so eine wichtige Arbeit. Und sorry, dass ich jetzt ein bisschen aushole, aber ich glaube, gerade in diesen Regionen, wo die Jugendarbeit so unheimlich wichtig ist, wir hatten ja die 90er Jahre, wo viele Sozialarbeiter, Jugendarbeiter, wie auch immer, überfordert waren mit der Situation, dass es jetzt auf einmal so viel Rechtsextremismus gibt. Das hatten wir schon. Und ich glaube, dass wir da irgendwie nicht gelernt haben daraus und jetzt halt wissen, das sind die Leute mit dem ersten Kontakt zu diesen Jugendlichen. Die müssen geschult werden, die müssen wertgeschätzt werden, auch monetär, und gestärkt werden vom Staat, damit halt diese Brandmauer, wie auch immer man das nennen möchte, aufrechtgehalten wird. Das ist schon merkwürdig, dass da so wenig kommt vom Staat, muss ich sagen.
Im Osten was Neues. So heißt der Dokumentarfilm von Regisseurin Lorraine Blumenthal über einen ungewöhnlichen Integrationshelfer, über Gewalt, über Verantwortung und zweite Chancen im Leben. Der Film läuft kommende Woche beim Berliner Festival Dokumentale. Vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön.
Einen Dokumentarfilm, den habe ich noch für Sie. Kein Festivalfilm, aber einer, der ganz regulär nächste Woche in unsere Kinos kommt. Ein Dokumentarfilm über ein politisches Ereignis, eine Konferenz, um genau zu sein, die vor 50 Jahren keiner so richtig wollte, an die auch so keiner richtig geglaubt hat, die aber maßgeblich dazu führte, dass die Berliner Mauer fiel und der Kalte Krieg beendet wurde. Die Rede ist von der Helsinki-Konferenz von 1975, die der Dokumentarfilm Der Helsinki-Effekt von Arthur Frank jetzt nachzeichnet und dabei fragt, ob damals eigentlich alle Beteiligten wirklich wussten, was sie da im finnischen Sommer in Gang setzten.
Jetzt wird das Dokument Generalsekretär Leonid Brezhnev übergeben. Ich halte das Band genau hier an. Dieser Mann ist im Begriff, einen großen Fehler zu machen. Er weiß es nicht. Und ihm bleibt nicht genug Lebenszeit, um zu erfahren, welche Auswirkungen seine Unterschrift auf dem Dokument haben wird.
In den 1970er Jahren erreicht der Kalte Krieg einen Höhepunkt. Ost und West scheinen wie zwei hochgerüstete Blöcke, die unnachgiebig einander gegenüberstehen. Entspannung, die war noch nicht in Sicht. Da schlägt ausgerechnet der sowjetische Generalsekretär Leonid Brezhnev eine Konferenz vor, die die europäischen Nachkriegsgrenzen festschreiben soll. Ein Ereignis mit weitreichenden Folgen kommt in Gang.
Zum ersten Mal in der Geschichte dieses Jahrhunderts die höchsten Vertreter von 8 sozialistischen und 27 kapitalistischen Staaten zu einer bisher einzigartigen Konferenz in Helsinki versammelt.
Der Helsinki-Effekt ist keine historische Nacherzählung der Ereignisse von damals, sondern eine filmische Suche nach der Kunst der Diplomatie. Oder wie es der Regisseur zu Beginn seines Films selber sagt, in der deutschen Fassung gesprochen von Schauspieler Bjarne Mädel.
Dies ist ein Film in 12 Kapiteln. Über die Kunst der langsamen Diplomatie. Über eine banale Konferenz, die alles veränderte. Und darüber, dass man sehr falsch liegen kann. Ich hoffe, er gefällt Ihnen.
Mir hat dieser Film sehr gefallen, deshalb konnte ich diese Woche auch mit dem Regisseur Arthur Frank in Helsinki sprechen über seinen Film, der ja im Grunde eine Suche ist. Denn Frank wollte eigentlich einen Film machen, ohne selbst einen Drehtag zu haben. Also stöberte er in den Archiven des finnischen Rundfunks und fand eine Geschichte, die Geschichte der Helsinki-Konferenz, die alles andere als trocken war und nur darauf wartete, erzählt zu werden.
I was looking for something to make a film about. I was looking for something to make a film about that would not require a single day of filming. And then kind of the one subject that just kept calling out to me was that this conference has not been told in a cinematic way and it was just sitting there waiting to be made.
Ein Glücksfall, könnte man sagen, und auch ein aktueller. Denn während Frank da sein Material sichtete, begann Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Finnland trat daraufhin der NATO bei und plötzlich veränderte sich die Relevanz seines Films. Der Helsinki-Effekt wurde von einer historischen Rückschau zu einer politischen Intervention.
And then little by little, as the world events unfolded, and I was looking at these old archives and finding out about transcripts and stuff that could be part of the film, then the situation in the world changed and the maybe the relevance of a story about diplomacy and the cyclical nature of these East-West tensions became more and more part of the collective conscience and that also influenced the filmmaking a lot.
Um die Gegenwart jetzt durch die Linse der Vergangenheit zu verstehen, da wälzte Arthur Frank Akten, Transkripte und Protokolle, auch Memos aus dem Weißen Haus, die lange als geheim galten und erst seit den 2000er Jahren freigegeben wurden.
I realized I didn't really know that much about this conference, like what it was actually about. So I had to actually read some books and while reading these books, I found a story that actually I found kind of beautiful about the prose of the diplomatic process, but also the chaotic and abstract nature of it, the imperfections of it. I found references to these transcripts, these, you know, word for word quotes, what Kissinger thought at this point or what Brezhnev said at this point and so on. I realized because there was enough of references to the conference itself that I have to have them as part of the film.
Was 1975 in Helsinki geschieht, wird erst später Weltgeschichte schreiben. 35 Staaten ringen da um eine Einigung über Grenzen, Abrüstung, Menschenrechte. Franks Film zeigt das jetzt nicht als staubige Fakten, als Zeitstrahl von Wikipedia, sondern eher als Theater der Macht mit Flugzeugen, Lächeln, Fototerminen. Filmisch alles verdichtet mit einem Rückgriff auf die neueste Technik.
So I had the archival footage and there was interesting and funny things there. And then these transcripts. So then it was just a question of finding a creative way and filmatic way to bring them to life. And that's when we've landed upon this use of AI voice cloning.
Regisseur Arthur Frank vertont Memos und Transkripte von Brezhnev und Kissinger mit künstlicher Intelligenz. Mittels Voice Cloning, da telefoniert er selber plötzlich mit dem US-Außenminister und lässt sich zum Beispiel von Brezhnev über dessen Bauchgefühl berichten. Die Worte, die sie sagen, die sind echt, archiviert. Ihre Stimmen aber KI-generiert. Im Film klingt das dann so.
Ich weiß, was er fühlt. Aber das ist nicht Henry Kissinger im Originalton. Es sind zwar seine Worte, exakt aufgezeichnet von Protokollanten im US-Außenministerium, seine Stimme wird jedoch mit künstlicher Intelligenz zum Leben erweckt.
Aber darf das ein Dokumentarfilm? Welche Regeln gelten? Und wie geht man damit um? Regisseur Arthur Frank meint, solange die Aussagen auf Fakten basieren, ist dieser Eingriff okay.
I was not very worried about the ethical part, as long as I could motivate it for my, I could trust my own morality, that everything of substance that I put in the film into the mouths of my characters, if the substantive part of what they end up saying in the film has a firm basis in the source material, then it's allowed.
Der Helsinki-Effekt wird so zu einem Dialog mit der Geschichte und zu einem Nachdenken über die Mittel des Dokumentarischen selbst. Kein neutraler Blick, sondern ein subjektiver Zugriff, auch mit der eigenen Stimme des Regisseurs.
I had made an oath with myself back in the days that I will never be present in my own films as a voiceover storyteller and then I was like, well, maybe I could just skip that and just go for it. So that was the kind of level that could bring all this together and also maybe bring out some of the humor that I felt was already present in the material but needed a bit of help.
Der Humor, den Regisseur Arthur Frank hier so betont, der ist wichtig in diesem Film, weil er so sehr klar die Urform der Diplomatie zeigen kann. Eine, die zutiefst menschlich ist, voller Missverständnisse, ein bisschen Nähe und auch Ironie. Der Film wird damit zum Lob der Langsamkeit, der Bürokratie, des Redens und des Wartens. Erst so entsteht ein gegenseitiges Verständnis. Auch das macht es fast unmöglich, den Film zu sehen, ohne an unsere Gegenwart zu denken. An Trump und Putin, an Kriege in der Ukraine und in Gaza. Denn Arthur Franks Archivmaterial zeigt, die Rhetoriken, sie wiederholen sich. Die Konflikte auch. Doch es gibt ja Lösungen. Kein neues Jalta, eher nochmal den Geist von Helsinki.
So if we have Yalta as one extreme of maybe what I would call the wrong way to do it, but that's maybe the way that Putin and Trump wants to do it. I don't know. That's the way it seems. And then we have the Helsinki process as another method where 35 countries take years to come to an understanding.
Der Film glaubt an die Kraft der mühsamen, auch langweiligen Diplomatie. Das ist die Hoffnung, die er transportiert. Dass Verträge eben durchaus etwas bewirken können, weil sie nicht nur zwischen Staaten geschlossen werden, sondern zwischen Menschen. Dass es eben auch auf uns ankommt. Schließlich waren es die vielen Helsinki-Gruppen, die nach der KSZE-Konferenz entstanden sind, die dann die Idee von Freiheit in der Sowjetunion hineingetragen haben und schließlich auch umsetzen konnten.
So, diplomacy is really, it's probably more of an art form than science. The people, you know, took this piece of paper and said, this is what it says, and demanded little by little that this is what we are entitled to. And that ended up having the effect. So it was kind of a surprising way.
Der Helsinki-Effekt ist ein dokumentarischer Thriller aus Archivmaterial, ein ironischer Kommentar über Macht und Medien, ein Film mit einer leisen, klugen Hoffnung, dass Geschichte sich wiederholen kann, vielleicht ja auch im Guten. Und dass Diplomatie eine Kunst bleibt. Eine Kunst, dicke Bretter zu bohren, auch wenn, wie es uns heute so oft vorkommt, diese Bretter aus meterdickem Beton bestehen. Wer weiß schon, wann die nächste Helsinki-Konferenz kommt.
I hereby declare the third stage of the conference on security and cooperation in Europe closed.
Der Helsinki-Effekt von Arthur Frank ab Donnerstag im Kino. Zum Abschluss unserer Sendung noch ein Serientipp. In Ungarn war diese Serie ein Straßenfeger, in Österreich ein Quotenhit und jetzt ist sie auch in Deutschland zu sehen. Rise of the Raven heißt diese historische Serie über János Hunyadi, einen ungarischen Nationalhelden des 15. Jahrhunderts. 10 Folgen voller Intrigen, Machtspiele und epischer Schlachten. Im ORF lief die Serie im April sehr erfolgreich mit über 2 Millionen Zuschauern und starken Marktanteilen, besonders bei den Jüngeren. Und in Ungarn, da knackte man sogar pro Folge die Millionenmarke. Bei uns läuft Rise of the Raven jetzt bei Magenta TV und auch Jörg Taschmann ist sehr angetan.
Janko, jetzt zeig mir mal, wie du den Bogen hältst. Die Sehne mehr zur Seite, sonst schlägt sie dir ins Gesicht. Und runter mit den Schultern. Ziele nicht nur mit deiner Hand. Auch nicht nur mit dem Auge. Benutz dein Hirn.
Janko war der Spitzname von János Hunyadi. Er wird Anfang des 15. Jahrhunderts in Siebenbürgen geboren und bereits im Prolog der Serie erlebt er eine persönliche Tragödie. Bei einem brutalen Überfall osmanischer Söldner verliert er seine gesamte Familie. Jahre später ist aus Janko ein stattlicher junger Mann geworden, der auf einem weißen Pferd seinen halbnackten Oberkörper zur Schau stellt und so durch die Wälder Serbiens an der Grenze zu Ungarn reitet. Noch steht Hunyadi im Dienst verschiedener Herren, etwa des serbischen Fürsten Durad Brankovic. Der lädt den ungarischen König Sigismund zu sich ein, nur um ihn später an den osmanischen Sultan Murat II. Zu verraten. Brankovic verheiratet auch noch seine Tochter Mara an den Sultan, obwohl sie Hunyadi liebt. Für Janko bricht eine Welt zusammen.
Ich könnte niemals deine Frau werden, Janko. Jedenfalls nicht auf dieser Welt.
Was redest du denn da?
Weil mein Vater mich an den Sultan verkauft hat. Das ist der Preis für den Frieden.
Es gibt keinen Frieden. Bevor ich dich nicht zurückbekomme, wird immer Krieg sein.
Die Geschichte von János Hunyadi bietet viel Stoff für ein historisches Epos. Der Staatsmann und Heerführer musste sich zeitlebens mit wechselnden Königen arrangieren und wurde berühmt dafür, dass er immer wieder gegen die Osmanen siegte. Sagenhaft sind auch die Kosten der Serie. 56 Millionen Euro hat das 10-teilige Projekt gekostet. Ein Großteil stammt vom Nationalen Ungarischen Filmfonds, geleitet vom Orbán-nahen Produzenten Kyle Csaba. Aber auch der ORF ist Co-Produzent. Im Vorfeld gab es durchaus berechtigte Befürchtungen, dass die Finanzierung durch den staatlichen Filmfonds und den fidestreuen Privatsender TV2 zu einer geschichtskittenden Propagandaserie führen könne. Aber Regie führte unter anderem der aus Siebenbürgen stammende Österreicher Robert Dornhelm, der seit über 40 Jahren in den USA lebt. Er weist in einem Podcast der österreichischen Tageszeitung Der Standard die Propagandavorwürfe zurück.
Ich weiß, das ist von einigen aufgegriffen worden. Wir machen Propaganda für Orban, das ist unsinnig. Denn ich wäre der Erste gewesen, der sofort den Hut draufgeschmissen hätte. Er hat gesagt, ich arbeite nicht für den. Ich lese dieses Buch. Im Buch sehe ich null nationalistische Motive. Und beim Dreh hat kein Mensch mir je gesagt, mach den mehr irgendwie christlich oder anders wie.
In Ungarn brach die Serie Hunyadi, wie sie dort schlicht heißt, Rekorde, erreichte ein Millionenpublikum. Das Staffelfinale war Ende April in vielen Multiplexen auf der großen Leinwand zu sehen. Zensiert wurde die Serie linear dennoch um Sexszenen und eine lesbische Liebesszene. Frei zugänglich ist aber der Director's Cut bei TV2 Online, der auch multilingual ist. Für den ungarischen Filmkritiker Géza Csokvardi von der größten oppositionellen Tageszeitung Népszava ist Rise of the Raven eher eine positive Überraschung.
Die Serie kann im guten internationalen Mittelfeld mitspielen. Das hat viele überrascht, weil man als Zuschauer auch gepackt wird. Bei uns in Ungarn gab es in nationalistischen Kreisen diesen ganzen Zirkus um die vielen Nacktszenen und die Frage, warum eine lesbische Figur dabei sein müsse. Aber die Serie wurde eben nicht nur für Ungarn gemacht, sondern von Robert Lantosch, einem kanadisch-ungarischen Produzenten, der eben gängige internationale Trends bedient. Lantosch, der 1949 in Ungarn geboren wurde, hat sich unter anderem einen Namen als Produzent der Filme Adam Egoyans oder David Cronenbergs gemacht. Rise of the Raven bleibt trotz gelegentlichem Pathos, etwa in Massenszenen, bei denen alle Christen vor der Schlacht beten, eine angenehm ideologiefreie Serie. Überraschend sind die vielen Frauenfiguren, die sich gegen Männer behaupten, selber zum Schwert greifen, sich auch einmal an einem Peiniger rächen. Und so bleibt diese epische Hochglanzproduktion immer unterhaltsam. Es ist wie ein ungarisches Game of Thrones, ohne die Drachen und Untoten, ein echtes Mittelalter-Epos, das mit vielen politischen Intrigen und wechselnden Allianzen zwischen den europäischen Königshäusern und dem Osmanischen Reich aufwartet. Hinzu kommen Liebesaffären und viel Sex. Das Ganze ist weder prüde noch überkorrekt, aber auch nie reaktionär. Kurz gesagt, wer klassische, geradlinig erzählte Mittelalterserien mag, ist bei Rise of the Raven gut aufgehoben.
Sagt Jörg Taschmann über Rise of the Raven, derzeit zu sehen bei uns auf Magenta TV. Und damit geht Vollbild für diesen Samstag zu Ende. Interviews und die ganze Sendung, die finden Sie zum Nachhören in der DLF Audiothek-App. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.